Ich weiss nicht, wie es dir geht, ob du schon alle Psalmen mal durchgelesen hast, nacheinander oder irgendwie ein einzelne rausgepickt hast oder deine Lieblingspsalmen hast. Ich liebe auf jeden Fall Psalmen, weil sie so menschlich sind, so offen, so echt, so transparent, so unverfälscht. Man könnte die emotionalen Achterbahnfahrten ja wirklich gut verfolgen, weil man sie auch kennt aus unserem eigenen Leben wahrscheinlich. Psalmen, das ist, es sind 150 Briefe, Kapitel in Gebets- und Liederform. Man könnte sagen, es ist ein Liederbuch und eigentlich hätte man heute mitnehmen irgendwie so ein Singt mit uns und ein Du bist Herr und ein, wie heisst das ganz alte, das grüne Liederbuch. Jesu Name zum Beispiel oder das neue Gemeinschaftsliederbuch, genau. Welches ist euer Lied? Wie? Neues Gemeinschaftsliederbuch, genau. Und die Frage, welches ist dein Lieblingsbuch? Ja, Psalmen ist so ein Gesangsbuch. Es ist eine riesige Schatzkammer, eine wahre Fundgrube, die wir dürfen entdecken dürfen. Zu jeder Lebenssituation findest du einen Psalm, der ziemlich genau deine Situation umschreibt. Ich möchte dich am Anfang mitnehmen und ein paar grundsätzliche Sachen dazu sagen. Das Gesangbuch vom Alten Testament, so werden Psalmen umschrieben, es ist das meist zitierte Buch im Neuen Testament. Habe ich nicht gewusst vorher, ist mir jetzt wieder neu bewusst worden. Kein anderes Buch wird im Neuen Testament so oft erwähnt und so oft zitiert. Das Neue Testament fordert uns auch dazu auf, Psalmen zu lesen, die zu singen und sie zu beten. Und jetzt vielleicht, ja, wir machen, haben vorher so gut mit, ich mache gerade eine Frage, wer hat denn die Psalmen alle geschrieben? Wissen Sie, könnten wir da ein bisschen helfen oder können wir ein bisschen zusammentragen? Der David? Asaf? Mose? Korach? Söhne Korachs, genau. Wissen Sie noch mehr? Salomo und diverse. Irgendwie so in die Richtung. He? Ich habe es uns da mal aufgeschrieben. Genau. Der David, der hat etwa die erste Hälfte der Psalmen geschrieben. Also bis und mit 171 ist so das meiste aus seiner Feder. Dann hat der Asaf, hat auch etwa 10 Stück geschrieben in den Psalmen. Das ist der Gesangsmeister und der Hauptschreiber von einer levitischen Sängerfamilie. Er war einer von 3 hauptamtlichen Sängern am Tempel und hat zu der Zeit vom König David am Tempel dient. Das ist der Asaf. Und dann gibt es noch die Söhne Korachs. Und die haben mich lange Zeit irritiert, warum dass die da erwähnt werden, weil ich als vom Alten Testament her die rote Korachs, wo irgendwie aufmüpfig war und wo nachher die Erde aufgegangen ist, schwuppdiwupp verschluckt hat und nachher war es Ruhe. Ich habe die als Korachs, die rote Korachs als das abgeleitet. Sind es aber nicht die Söhne Korachs, die ebenfalls 10 Psalmen geschrieben haben, die gehören ebenfalls zu der Familie von den Leviten. Das heisst, sie haben auch am Tempel gedient, sie haben auch gesungen dort und man geht davon aus, dass sie so ihren Dienst im 5. bis 3. Jahrhundert vor Christus tun haben. Und die Psalmen, die die Söhne Korachs geschrieben haben, die zeigen ein grosses Interesse an Jerusalem und an Zion. Genau, das sind so ein bisschen die Hauptschreiber, also David, Asaf, Söhne Korachs und dann, wie ihr erwähnt habt, Mose, Salomo und noch weitere Autoren. Wenn ich euch jetzt fragen würde, kann man den Psalmen irgendwie ein bisschen einteilen? Kann man irgendwie ein Raster drüber legen? Kommt ihr euch da etwas in den Sinn dazu? Also zuerst mal vielleicht die Frage, kann man es einteilen oder ist es einfach 1 bis 150 durch? Wer ist für, man kann es einteilen? Wer ist dafür, man kann, es hat keine Struktur, einfach 1 bis 150 durch? Ja, ist eine kleinere, ist eine Minderheit. Man kann es tatsächlich einteilen, ähnlich wie die 5 Bücher Mose, kann man es in 5 Einheiten unterteilen. Und jede Einheit wird mit einem grossen Lobgesang abgeschlossen und bildet so damit eigentlich Scharnier, den Übergang für das nächste Buch. Ich möchte euch das hier vorstellen. Und zwar die Einheiten ist das erste Psalm 1 bis 41. Dort ist so der Aufstieg vom König David beschrieben. und schließt mit dem Psalm 41, Vers 40. Und da wären wir jetzt eben bei dem Scharnier, bei dem Lobgesang, wo es nachher heisst, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Und dann kommt das zweite Buch, oder die zweite Einheit, Psalm 42 bis 72. Dort wird vor allem die Königsherrschaft vom David, vom König David beschrieben. Und schließt nachher mit dem Vers 18 im Psalm 72. Gelobt sei Gott der Herr, der Gott Israel, der allein Wunder tut. Gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich und alle Lande sollen seiner Ehre voll werden. Amen, Amen. Zu Ende sind die Gebete Davids, des Sohnes Isais. Also man merkt, bis so an ist so der David, der Autor, der Schreiberling. Und jetzt wechselt es in die dritte Einheit. Psalm 73 bis 89. Dort wird so ein bisschen gefährdig vom Volk Israel beschrieben. Und hört auch wieder auf, im Vers 53, mit einem Anbetungspsalm, mit so einem schönen Vers. Gelobt sei der Herr ewiglich. Amen. Amen. Immer so ein Scharnier in die nächste Einheit über. Psalm 90 bis 106 ist vor allem das Volk Israel im Exil, wo sie nicht mehr daheim sind, wo sie nicht mehr in Jerusalem sind, sondern in Babylonien und dann nach 70 Jahren wieder können umkehren. Wieder zurückkommen. Die Einheit wird geschlossen im Psalm 48. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit und alles Volk spreche. Amen. Halleluja. Ich finde das wunderschön, ich habe hier immer so die Anbetung und die Ewigkeit und das Amen und das Halleluja und das Gott einfach gross machen, Gott anbeten. Das ist ein besonderes Merkmal, sicher auch von den Psalmen. Und die letzte Einheit sind Psalm 107 bis 150. Und der Psalm 150, das ist ja ein Lobpreispsalm eigentlich per se, hat nur 6 Verse. Ich gönne euch den, weil der auch so eindringlich ist, so schön ist, so Gott gross macht. Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum. Lobet ihn in der Feste seiner Macht. Lobet ihn für seine Taten. Lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Lobet ihn mit Posaunen. Lobet ihn mit Psalter und Harfen. Lobet ihn mit Pauken, Gachon und Reigen, lobet ihn mit Gitarren, Saiten und Pfeifen, lobet ihn mit hellen Zimbeln, lobet ihn mit klingenden Zimbeln, alles was Odem hat, lobe den Herrn, Halleluja. Okay, zugegeben, Gachon und Gitarre habe ich jetzt eingeführt, aber die Instrumente lassen darauf schliessen, da ist ein riesiges Orchester, nein nicht ein Orchester, viele verschiedene Instrumente sind da, wo eingesetzt werden zur Ehre von Gott. Das mal so ein bisschen zu den Grundlagen, zu der Einführung, wie wir Psalmen können verstehen und einordnen, wer die Verfasser sind. Als nächstes, wenn wir zusammen anschauen, was sind Psalmen und wie können wir sie verstehen. Das Lesen von den Psalmen kann einen auch verwirren. Vor allem dann, wenn man nämlich einen nach dem anderen liest. Das sind Psalmen von tiefster Verzweiflung, die wechseln sich ab mit Psalmen von überschäumender Freude, wo es irgendwie schöner gar nicht mehr werden kann. Und die krassen Wechsel sehen manchmal aus wie ein Widerspruch. Es ist eine Achterbahn der Gefühle. Mal stürzt man abgrundtief in die Verzweiflung und dann wieder in schwindelerregende Höhen vom Lobpreis. Und das teilweise sogar innerhalb von einem einzigen Psalm. Und dann scheint sich auch wieder das eine und das andere zu wiederholen. Und es ist wichtig, dass wir bei den Psalmen einige Sachen beachten und wissen, damit wir es besser verstehen können. Zum einen ist, wie ich es bereits eingeblendet habe, ein hebräisches Denken, wo die Psalmschreiber drin sind, wo sie geprägt haben. Ihre Gedanken, die kreisen oft, das ist so nicht ganz ein Looping, wo immer wieder das Gleiche ist, aber so ein Kreis, der sich weiterführt und immer wieder kreisen tut und wieder Überschneidungen gibt. Das hebräische Denken lebt davon, von den Wiederholungen. Und das unterscheidet sich stark zu unserem Denken, zum griechischen Denken, wie wir logisch, rational, strukturiert denken. Wir denken, ja, das hast du jetzt aber vor zwei Psalmen hast du das schon mal gesagt, oder zwei Versen vorher, dann hast du das schon erwähnt. Jetzt wissen wir es eigentlich. Ja, in unserem Denken schon, aber für den Hebräer ist es wichtig, dass er das immer wieder hört und nicht vergisst. Auch können wir unterschiedliche Psalmtypen unterscheiden. Zum Beispiel Rachepsalmen, Klagepsalmen, Wallfahrtspsalmen, Königspsalmen, Halleluja, Buß und messianische Psalmen. Das sind so etwa die ganz grobe Kategorie an Psalmgattungen, die es gibt, wo man die Psalmen kann einordnen kann. Und viele von den Psalmen haben zum einen ein Ereignis oder können einem Ereignis zugeordnet werden. Zugeordnet werden zum Beispiel, wenn man den Psalm, ich habe es jetzt anhand vom Psalm 2, nein, anhand vom 1. Samuel 22, möchte ich das deutlich machen, wie man den Psalm, wenn man ein Ereignis aus der Geschichte raus, aus der Historie raus, kann zuordnen oder wahrscheinlich kann zuordnen. Ab dem 1. Buch Samuel, Kapitel 22, dort werden die Anfänge von David seiner Verfolgung durch den König Saul beschrieben. Detailliert, zuerst wie die zusammengekommen sind, wie sie müssen flüchten, wie sie in der Höhle Zuflucht gefunden haben. Und ich lese euch einmal den Einstieg aus dem 1. Samuel Buch, wie es dort tönt. Die ersten zwei Verse heisst es: David ging von da hinweg und rettete sich in die Höhle Adullam. Als das seine Brüder hörten und das ganze Haus seines Vaters, kamen sie dorthin zu ihm hinab. Und es sammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren. Und er wurde ihr Oberster, und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Es wird da beschrieben, was passiert ist. Also, so chronologisch, was ist passiert? Okay, der David ist in die Höhle Adullam gegangen, seine Brüder, eine Family hat es gehört, die sind gekommen und mit ihm noch 400 andere Männer, er war der Oberste gewesen. Was ist passiert, wird im 1. Samuel 22 beschrieben. Und dann im Psalm 57, wenn man den nachher dann gegenübersetzt, Verse 1 bis 4 heisst es nachher dann, oder können wir nachlesen, ein güldenes Kleinod Davids vorzusingen, nach der Weise vertilge nicht, als er vor Saul in die Höhe floh. Und jetzt schrieb der David, sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig, denn auf dich traut meine Seele und unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht, bis das Unglück vorübergehe. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache zum guten Ende führt. Er sende vom Himmel und helfe mir von der Schmähung dessen, der mir nachstellt. In diesen Zielen erfahren wir, wie sich der David bei der Verfolgung durch den Saul gefühlt hat. Da lernen wir seine Gefühle kennen. Nach dem Was im Samuelbuch beschreibt der Psalm, wie es David da in gefühlstechnisch gegangen ist. Psalmen sind weiter sehr anschaulich, sie sind viel mit Bezeichnungen durch Bilder. Zum Beispiel, du bist meine Burg, mein Fels, mein Schild, mein Zufluchtsort, meine Stärke, mein Schirm, mein Erlöser, Erretter, Hilf, mein König, mein Richter, mein Licht, meine Sonne. Wenn wir die Worte ausgehen, oder wenn dir die Worte ausgehen, lese mal ein paar Psalmen durch und ich merke selber, wenn ich den Gott wieder anders kann anreden, anders kann anbeten, auch mit neuen Worten, wo mir vorhin nicht mehr bewusst gewesen sind oder wo mir so neu bewusst werden. Oder auch für die Anbetung gegen die Eigenschaften von Gott, die beschrieben werden. Du bist allmächtig, gross, erhaben, ewig, barmherzig, geduldig, gnädig, gütig, treu, freundlich, lebendig, schön und so weiter, das kann man auch ganz beliebig oft erweitern. Das gibt uns eine kleine Vorahnung davon, wie gross und wie vielfältig unser himmlischer Vater ist. Und das, was ich eben auch schätze, das habe ich eingangs erwähnt, Psalmen beschreiben ein Leben. Es kann zum Beispiel eine Hilfe sein, Psalmen durchzubeten. einen Psalm durchzubeten und Gott dann spontan zu sagen, was einem da dazu in den Sinn kommt. Das kann man auch in einer Gruppe tun, zum Beispiel in der Kleingruppe oder als Vertiefung oder in einer Gebetsstunde. Die Methode kann gerade im Gebet sehr helfen, die Gedanken auf Gott und sein Wort auszurichten, anstatt dass ich mich um mich, um meine Gedanken und um meine Anliegen kreisen tue. Psalmen sind immer auch ein Ausdruck von einer persönlichen Gottesbeziehung. Sie sind persönliche Gebete und Lieder in einer dichterischen Form, die von ganz unterschiedlichen Menschen geschrieben worden sind, von Bauern, von Königen, von professionellen Musikern und Amateuren, die wiederum alle zusammen unterschiedlichste Gemütsverfassungen hatten, wo sie am Schreibtisch gehockt sind und die Ziele geschrieben haben. In den Psalmen treffen wir auf ganz gewöhnliche Leute, die mit aller Kraft darum ringen, ihren Glauben an Gott mit ihren alltäglichen Erfahrungen auf einen Nenner zu bringen. Einmal sind die Autoren rachesüchtig, selbstgerecht, voller Misstrauen, manchmal engstirnig und dann wieder voller Lob und Dankbarkeit Gott gegenüber. Und die Tonart wechselt innerhalb vom Psalm vom Klagen zum Loben. Die Reihenfolge ist da wichtig, es wechselt vom Klagen zum Loben und nicht vom Loben zum Klagen. Also wenn es wechselt, dann wechselt es vom Klagen. Zuerst mal einfach mal den Kratten anschmeißen, mal sagen, wie es mir wirklich geht, was wirklich in mir zu innerst abgeht. Und wenn dann das mal draußen ist und ich mich wieder Gott kann annähern kann, dann kann es sein, dass ich nicht selten oder oftmals sogar in den Psalmen nachher wieder zurück zum Loben finde. Das ist so auch ein Prozess, wo uns die Schreiber durchführen. Und ich frage mich beim Lesen manchmal, könnte ich auch so beten? Habe ich auch schon mal so Angst gehabt, zum Beispiel bei David auf der Flucht? Oder bin ich auch schon mal so von Dank und Lob erfüllt gewesen, wie es in anderen Psalmen geschrieben ist? Ich frage mich, welche Situationen aus meinem Alltag oder aus meinen Erfahrungen heraus ich könnte zuordnen. Zum Beispiel, wenn ich versucht werde oder Erfolg kann feiern oder mit Neid zu kämpfen habe oder unter Ungerechtigkeit leide. Wann würde der Psalm am besten zu meiner Lebenslage passen? Wenn wir Psalmen nur für sich anschauen und, oder aus dem Zusammenhang herausreissen, kann jeder von den Psalmen eigentlich auch in die Irre führen. Vor allem die Rachepsalmen, die dann den Finden Böses und den Tod wünschen sogar. Doch dort geht es immer darum, dass Gott sich rächt und nicht ich selber das Heft in die Hand nimmt. Das kann zum Beispiel auch in der Seelsorge sehr heilsam sein, wenn wir mit Ratsuchenden unterwegs sind, die eine grosse Verletzung oder Ungerechtigkeit von anderen erlebt haben, dass sie dann einen Rachepsalm lesen können, wo vielleicht ihre Gefühlslage mehr oder weniger trifft und merkt, hey, mal, ich darf so fühlen, ich darf mich so Gott gegenüber auch formulieren. Ich möchte mit euch ein Beispiel anschauen von einer ungesunden Psalmauslegung anhand von Psalm 91. Der Psalm 91, es sind wunderschöne Worte und Bilder, die da beschrieben werden. Ich lese uns die ersten vier Verse. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er rettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Der Psalm ist gerade auch am Anfang der Corona-Pandemie oft von gewissen Christen oder von charismatischen Pastoren zitiert worden, dass Gott uns eben vor Corona beschützt, wenn da von der Pest dreht ist. Und wenn wir richtig an Gott glauben und den Psalm in Anspruch nehmen. Durch Geschichte oder Zeit hat uns gelernt, dass auch Christen an Corona erkranken können, ja sogar sterben. Oder auch Krieg und Terroranschläge, auch dort sterben Christen. Auch Christen, die den Psalm 91 für sich in Anspruch genommen haben. Im Vers 7 von dem Psalm heißt, wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Wie geht man da damit um? Mit dem Vers könnte man sich sehr in eine sehr ungesunde und einseitige Weise in eine falsche Sicherheit wiegen, wo da so nicht gemeint ist. Ich verstehe den Psalm so, dass wir immer unter Gottes Schutz und unter seinem Schirm sind. Egal, ob wir krank oder gesund sind oder bedroht sind. Doch der Psalm 91 ist meiner Meinung nach keine Garantie, um gesund zu bleiben oder am Leben zu bleiben. Der Teufel selber hat den Psalm aus dem Zusammenhang herausgerissen und zitiert, wo er mit Jesus auf dem Tempel oben gestanden ist und gesagt hat, spring ab, Engel werden dich auffangen. Im Vers 12 ist das. Vom Psalm 91 oder in Matthäus 4, Vers 6, wenn du es möchtest, nachlesen. Und Jesus weist ihn dann mit einem anderen Bibelwort darauf an, du sollst Gott nicht versuchen. Ich glaube, der Psalm 91 ist eine mögliche Glaubenshaltung im Wort, auch wenn das eine der schönsten und kostbarsten ist, die wir begegnen können. Es ist eine Haltung von einem kindlichen Vertrauen, in einer geschützten Geborgenheit in Gottes Armen. Und vielleicht hat der Psalmist gerade eine Bewahrung in einer kritischen Lage erfahren und feiert das jetzt, wenn er die Ziele schreibt. Und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass der gleiche Schreiber ein paar Psalmen später oder ein paar Tage später, Wochen später in einer anderen Verfassung ist. Vielleicht dunkle oder schwierige Zeiten von seinem Leben muss durchmachen. Voller Verzweiflung ist, und aus einem Gefühl von Verlassenheit zu Gott schreien tut. Und dass dann der nächste Psalm von ihm ganz anders lautet. Also der Psalm 91 als Fazit stellt nur ein Ausschnitt aus dem Gesamtbild dar und kann auch nur eine Glaubenshaltung unter vielen sein. Ich möchte den nächsten Punkt mit uns anschauen. Psalmen helfen uns, mit den Spannungen von unserem Alltag besser umzugehen. Und genau im Zentrum der Bibel, also mitten drin, finden wir die Psalmen. Eine umfassende Darstellung, wie ein Leben mit Gott, wie geistliches Leben kann aussehen. Und ich weiss jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ein bekannter christlicher Autor, der Philipp Yancey, er schreibt dazu, ich nähere mich dem Psalmen weniger als eifriger Schüler, der Wissen erwerben möchte, denn als ein Reisegefährte, der Gemeinschaft sucht. Doch das wichtigste Gebot lautet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzem Gemüt. Kein anderes Buch der Bibel macht so deutlich, was es heißt, Gott mit jeder Faser des Herzens, mit durstiger Seele und ungeteilter Aufmerksamkeit zu lieben. Ich finde das eine sehr schöne Beschreibung von den Psalmen. Als Christen erleben wir immer wieder grosse Spannung zwischen dem, was wir in der Bibel über Gottes Grösse lesen und dem Wissen und dem, was wir erleben, wie zum Beispiel Christen, die weltweit leiden müssen unter Verfolgung, Hunger, Armut und Tod. Psalmen sind von Menschen geschrieben worden, die verzweifelt versucht haben, an einen liebenden, gnädigen und treuen Gott zu glauben, während die Welt um sie herum aus der Fuge geraten oder droht, aus der Fuge zu geraten. Darum finde ich die Psalmen auch für uns heute so ermutigend, weil wir als Christen den Spagat ebenfalls erleben. Aber wenn wir ein einseitiges Gottesbild haben, kann man zum Beispiel gerade mit einem Psalm 91 sehr viel Druck machen, wenn man sagt, ja, du musst halt nur den Psalm 91 für dich richtig in Anspruch nehmen, richtig glauben, richtig beten und vor allem proklamieren. Dann hilft Gott bestimmt. Ich bin überzeugt, das Leben ist nicht gar so einfach. Das Leben mit Gott ist auch nicht so einfach. Es ist komplexer, es ist vielschichtiger, als es gewisse Menschen mit einfachen Lösungen darstellen wollen und damit den Schmerz und das eigene Schuldgefühl nur noch verstärken tun. Psalmen helfen uns, Klagen und Loben zusammenzubringen. Gott wirklich alles zu sagen, können zu sagen, was uns bewegt. als nächster Punkt. Die scheinbar zufällige Anordnung von diesen 150 Psalmen ist nicht ohne Bedeutung. Denn das ständige Auf und Ab im Glauben, von innerer Vertrautheit zu einem Gefühl von der Verlassenheit, gehört zu den alltäglichen Erfahrungen der meisten Menschen, die mit Gott leben. Und das Erstaunlichste nebeneinander von zwei Psalmen begegnet uns im Psalm 23 und im Psalm 22. Psalm 23, einer der bekanntesten Psalmen, ein tröstliches Hirtenlied, der Herr ist mein Hirte, voll wunderbarer Verheißungen und Zuversicht. Und gerade eins vor denen kommt der Psalm 22, der mit diesen Worten startet, wo Jesus am Kreuz gesagt hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein riesiger Gegensatz, wenn man die zwei Psalmen gerade nebeneinander oder nacheinander liest. Und die zwei Psalmen sind von David geschrieben worden. Der David kommt zwar gegen das Ende vom Psalm 22 zu einer Art der Lösung, indem er nach vorne in die Zukunft schaut, in der er Gott über die Völker herrschen wird und den Hungrigen zu essen haben. Doch er macht kein Geheimnis daraus, was er direkt beim Schreiben empfindet. Des Tages rufe ich, doch du antwortest nicht. Ich bin ein Wurm und kein Mensch. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender Löwe. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Meine Zunge klebt mir am Gaumen. Das sind Worte, Gefühle, die wirken wie von einem anderen Stern, wo einfach die eine Seite Psalm 22 beschreibt. Und nachher Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Das ist der Spagat von unserem Leben, wo wir uns darin bewegen. Eine ähnliche Disharmonie haben wir zum Beispiel Psalm 102 und 103. Der Psalm 102 redet von Verzweiflung, von einem alternden, gebrechlichen Mann, der sich von Gott und aller Welt verlassen fühlt. Der Psalm liest sich wie die Auflistung von einer Schmerzen, von vielen Schmerzen, vielleicht von einem Patienten, der im Spital liegt, mit hohem Fieber und auf der Ips liegt, Intensivstation liegt. Und im Psalm 103 dagegen begegnet uns ein majestätischer Lobgesang, in dem wir kein einziges trauriger Mollakkord finden. Ich bezweifle, dass über solche gegensätzliche Psalmpaar häufig predigt wird. Und doch finde ich es spannend, die mal so nebeneinander zu sehen und nebeneinander zu lesen und einem bewusst zu werden, ja, so ist das Leben. Und das ist das Spannende, weil sie beide Sichtweisen enthalten, die Psalmen, und sie häufig ohne sanfte Überleitung nebeneinander stehen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, steht im Psalm 103. Und unterdessen bemüht sich der Fasser vom Psalm 102, verzweifelt sich Gottes Güte vor Augen zu halten, was angesichts von diesen Körperteilen, die wie Feuer brennen und der Speisplan, der aus Asche und Tränen besteht, wahrlich keine leichte Aufgabe ist. Ich bin jedenfalls froh, dass beide Psalmen in der Bibel stehen. Es mögen Zeiten kommen, in denen ich mich wie der Schreiber vom Psalm 22 oder 102 fühle. Und dann ist es tröstlich zu wissen, dass auch Glaubensvorbilder, allen voran auch Jesus, solche Gefühle gekannt hat, solche Gefühle erlebt hat. Und obwohl ich vielleicht stöhnen und klagen und mich gegen die Anfechtung aufbäume, werde ich trotzdem versuchen, mich auch auf die tröstenden Worte aus dem Psalm 23 oder 103 zu erinnern und in diese Worte hineinzufinden. Mittlerweile sehe ich den Psalm als einen Ansporn, mein Glauben auf verschiedene Art und Weise zu sehen und zu leben. Während der Psalm 23 für einen kindlichen Glauben steht, ist der 22 vor allem Treue im Mittelpunkt, ein tiefer, geheimnisvoller Glauben. Das Leben mit Gott beinhaltet also beides. Manchmal erleben wir Zeiten von grosser Vertrautheit, in denen die Gebete konkret und rascher gehört werden. Und wir die Nähe und Fürsorge von Gott deutlich gespürt. Und wiederum später scheint uns Gott zu schweigen, unendlich fern zu sein, als ob alles Beten nichts nützt. Und die Verheißungen der Bibel kommen uns wie ein krasser Widerspruch oder reine Theorie vor. Und in all dem inne meine ich, dass ein reifer Glaube muss lernen, loszulassen und zu vertrauen, dass Gott jenseits vom Bösen immer noch ein Zepter in der Hand hat und uns nicht verlassen hat. Egal, wie chaotisch die Welt auch aussieht. Ein reifer Glaube muss lernen, loszulassen und zu vertrauen, dass Gott jenseits vom Bösen immer noch das Zepter in der Hand hält und uns nicht verlässt, weder dich noch mich. Psalmen können auch als Ermutigung in unseren höchsten Tiefs gesehen werden. In diesen 150 Psalmen geht es drunter und drüber wie im wirklichen Leben. Und da ist es tröstlich, das zu sehen, dass es auch andere so erleben. Psalmen sind, ich habe es vorhin erwähnt, ein wertvolles Werkzeug in der Seelsorge. Sie versuchen nicht irgendwie den Ärger oder den Schmerz wegzuerklären oder irgendwie abzudrücken oder sagen, tu nicht so kompliziert oder es ist schon nicht so schlimm oder mit theoretischen Ratschlägen dazustehen. Nein, sie nehmen den Schmerz ernst, sie nehmen die Gefühle ernst und geben den lautstark Ausdruck und wenden sich direkt damit an Gott. Und so können die 150 Psalmen wie verschiedene Bausteine eine geistliche Therapie darstellen. Gegen Zweifel, Angst, Verfolgungswahn, Hass, Freude, Jubel, Rachegelüst, Betrug, Begeisterung, die ganze Bandbreite, die Psalmen vertreten tun. Und da nochmal der Philipp Jensi, wird ich da nochmal zu Wort kommen lassen. Was mir früher einmal wie ein heilloses Durcheinander vorkam, ist für mich heute ein Zeichen von Gesundheit. Ich habe mir von den Psalmen abgeguckt, dass ich mit vollem Recht Gott alles sagen kann, was ich für ihn empfinde. Ich brauche mein Versagen nicht zu beschönigen und muss auch meine Verderbtheit nicht aufpolieren. Viel besser ist es, mit diesen Schwächen zu Gott zu kommen, der allein die Macht zu heilen hat. Das ist doch das, was wir wirklich brauchen. Es gegenüber ein Gott, wo wir sein können, wie wir sind. Und uns können näher zu ihm kommen, wie es uns drum ist. Je länger, je mehr staune ich über die geistliche Ganzheitlichkeit von diesen Psalmdichter, wo Gott in jeder Lebenslage einbeziehen will, indem sie ihm einfach alles bringen, was sie im Alltag erleben. Man muss sich nicht aufpolieren oder versuchen, sein Gesicht zu wahren, wenn man sich Gott möchte nähern. Bei Gott gibt es nämlich keine Tabus. Er kann mit deiner und meiner Wirklichkeit, er kann dir verkraften und er kann mit deiner und meiner Wirklichkeit umgehen. Und so sehen die Psalmisten in Gott eine verlässliche Wirklichkeit als in ihren eigenen schwankenden Gefühlen und wechselhaften Geschichten vom Volk. Und zum Schluss möchte ich dir Mut machen, deinen eigenen Psalm zu schreiben. Manchmal ist es eine Hilfe, sich besser zu konzentrieren, wenn man ein Gebet aufschreibt. Das, was du mit Gott möchtest besprechen, das, was du ihm möchtest sagen, das, was dir auf dem Herzen liegt. Und schon hast du einen Psalm. Versuch es einfach mal. Das muss nicht lang sein. Einfach dein Gebet mit deinen eigenen Worten aufschreiben und schon ist dein erster Psalm geboren. Das Wichtigste dabei ist, dass du ehrlich deine Gefühle und Gedanken aufschreibst. Und wenn uns Psalmen etwas lehren, dann das, dass wir ehrlich und echt vor Gott dürfen sein. In guten und in schlechten Zeiten. Amen.